Abend. Der Gentleman liest, genießt und schweigt. Noch. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat sich damals noch zurückgehalten, als es darum ging, wer nach Angela Merkel den CDU-Vorsitz übernimmt. Doch nun, da es um die Kanzlerkandidatur geht, sucht Armin Laschet, so steht es zumindest in der Zeitung, selbst das Duell mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Jener Frau, die nach CDU-Gesetzen als Chefin auch die natürliche Kandidatin wäre. Aber nach diversen Negativschlagzeilen in den vergangenen Wochen ist das noch lange nicht druckreif. Ganz offiziell schiebt die Union diese Entscheidung auf die lange Bank. Aber Neuwahlen können schneller kommen, als man denkt. Tom Schneider.
Sie hat beschlossen, es soll ein Tag zum Wohlfühlen werden. Nicht über Politik will sie reden im lange vereinbarten Radiotalk, sondern über Persönliches. Annegret Kramp-Karrenbauer verweigert sich jeder Diskussion um ihre Person an der Parteispitze. Diskussionen, die er allzu gern anzettelt. Alexander Mitsch, ein CDU-Mann, der unauffällig daherkommt und doch die Parteigranden immer wieder herausfordert. Etwa mit Urteilen zu Personalfragen.
Ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer eine ordentliche Parteivorsitzende ist. Sie hat es allerdings nicht geschafft, die Partei so weit zu führen, dass die notwendige Politikwende umgesetzt wurde. Wir merken das ja auch an den Wahlergebnissen, an den Umfragen. Und ich glaube schon, dass es jetzt wichtig ist, dass die Mitglieder das Wort bekommen.
Eine CDU-Mitgliederbefragung will er zur Kür des nächsten Kanzlerkandidaten. Mitsch ist Chef der konservativen Werteunion. Kritik an Angela Merkels Kurs der Mitte bescherte ihm rund 2000 Anhänger innerhalb der Partei. Das sind nicht viele bei mehr als 400.000 Mitgliedern, doch auch wichtige Abgeordnete sind darunter. Der Fraktionsvorsitzende spielt für die Parteichefin jedenfalls lieber mal den Feuerlöscher. Und sie wird auch unsere nächste Kanzlerkandidatin sein. Insofern ist das ihre Entscheidung, was der beste Weg dafür ist. Ein Wink an jeden, der da schon in Lauerstellung sein sollte. Kramp-Karrenbauers Konkurrent Friedrich Merz wurde und wird von der Werteunion unterstützt. Mit der angezettelten Debatte will er natürlich nichts zu tun haben.
Nein. Nein, wir machen hier eine Buchvorstellung in Köln und reden nicht über den Kanzlerkandidaten der Bundesrepublik Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo wir keine Wahlen haben. Das ist eine völlig irre Diskussion. Punkt.
Irre Diskussionen brauen sich ja gern mal zusammen, wenn das Sommerloch naht. Gegen diese Gefahr hilft nur eins, spontane Empörung.
Alle, die über Personal spekulieren, sollten das jetzt beenden. Sie sollten ihre Arbeit machen.
Diese Diskussion kommt zur Unzeit. Wir haben ganz andere Themen und auf die sollte man sich konzentrieren.
Apropos andere Themen. Gestartet war Kramp-Karrenbauer ja mit dem Auftrag, die Partei nach 18 Jahren unter Angela Merkel neu aufzustellen. Noch Luft nach oben sieht dabei der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann, auch der Werteunion nahestehend.
Entscheidend ist, dass die Union wieder ganz klar sagt, wofür sie steht und wofür sie nicht steht. Und Frau Kramp-Karrenbauer ist verantwortlich für diesen Prozess. Es war ein guter Anfang mit dem Werkstattgespräch, aber weitere müssen folgen. Wenn sie das schafft, hat sie gute Chancen.
Der Parteichefin zeigt die Debatte, was ihr blühen könnte, wenn sie nicht liefert. Kassensturz nach dem Sommer und den Wahlen in drei Bundesländern.
Tja, nervös schaut man in der Union auf eben diese Wahlen im Herbst in drei ostdeutschen Ländern, denn die verheißen nichts Gutes für die Partei. Und so ist es wohl auch kein Zufall, dass ein CDU-Ministerpräsident gerade eine Diskussion vom Zaun bricht, die nicht nur seine Partei spaltet, sondern gleich das ganze Land. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer suchte zuletzt die Nähe zum russischen Präsidenten und fordert ein Ende der für sein Land besonders schädlichen Sanktionen gegen Russland. Was das Gegenteil dessen ist, was die Bundesregierung will und was CDU-Linie ist, bei Kretschmers Kollegen in den neuen Ländern aber Unterstützung findet. Über einen neu angefachten Ost-West-Konflikt. Volker Schwenk.
Als vor wenigen Tagen an die Landung der Alliierten in der Normandie erinnert wird, fehlt dabei Russlands Präsident Putin. Sein Außenministerium lässt ausrichten, den D-Day solle man nicht überbewerten. Ohne Sowjetunion wäre Hitler nicht besiegt worden. Und diesen Sieg feiert Russland wohl lieber selbst. Russlands Bestehen auf der eigenen Sicht der Dinge führt hierzulande zu unterschiedlichen Haltungen. Mal pro-russisch, mal Russland-kritisch. Und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer versucht es mit pragmatisch. Kretschmer trifft Putin vergangenen Freitag beim Wirtschaftsforum in Petersburg, fordert ein Ende der Sanktionen gegen Russland und ist damit nicht alleine.
Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Verantwortung. Aber wir haben keine Freude an diesen Sanktionen. Wir wollen, dass sie abgeschafft werden.
Die Sanktionspolitik hat in die Sackgasse geführt. Sie hat der Ukraine nicht geholfen, aber in jedem Fall den neuen Ländern geschadet.
Zumindest einigen Unternehmen dort. In Sachsen haben sich die Exporte nach Russland durch die Sanktionen halbiert. Auch dieser Maschinenbauer in Chemnitz hat Millionenaufträge verloren, sagt der Chef. Nach der Wende habe die ostdeutsche Industrie nur mit dem Russlandgeschäft wachsen können. Das sei jetzt alles kaputt. Darauf habe Kretschmer abgehoben.
Natürlich bekommt er Kritik, weil die alten Politiker ja immer noch den Urfeind Russland sehen. Russland ist kein Feind für uns. Russland ist ein Land, was wir unbedingt benötigen.
Ähnlich argumentiert die AfD. Heute Pressekonferenz zur Kirchenpolitik, ein ganz anderes Thema. Sachsens AfD-Vorsitzender fordert ebenfalls ein Ende der Sanktionen, betont die oft persönliche Nähe des Ostens zu Russland. Von der spricht auch Sachsens Ministerpräsident.
Wir sind als DDR wirtschaftlich und persönlich sehr verbunden gewesen mit Russland. Viele Ehen sind bei uns russisch-deutsche Ehen. Und natürlich auch die Wirtschaftsbeziehungen vieler ostdeutschen Unternehmen nach Russland sind wichtig.
Wir haben eine aus meiner Sicht absolut berechtigte Position. Wir haben auch eine eigene Erfahrung und Geschichte. Und die bringen wir mit großem Selbstbewusstsein ein.
Bleibt ein Problem. Die Sanktionen sind Folge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und der Krise in der Ostukraine. Deswegen sollen sie bleiben, fordern Kretschmers Kritiker, bis Russland den Forderungen der EU nachkommt.
Jetzt das hier, den sächsischen Wahlkampf dafür zu benutzen, die gemeinsame Haltung von EU und Deutschland zu sprengen, das ist ein bisschen billig.
Der Unternehmer aus Chemnitz lehnt die Russland-Sanktionen übrigens nicht aus biografischen Gründen ab. Er verließ den Osten Deutschlands nach Kriegsende Richtung Westen, kam nach der Wende zurück. Sanktionen, so sagt er, sind einfach schlecht fürs Geschäft.
Wer also wird eigentlich wirklich bestraft mit den Sanktionen gegen Russland? Den Streit kommentiert Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Der Streit über die Russland-Sanktionen ist ein Schauspiel mit doppelter Moral. Hinzu kommt noch Arroganz, wenn der Diplomat Wolfgang Ischinger dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer öffentlich Nachhilfeunterricht in Außenpolitik anbietet. Es ist einfach scheinheilig. Einerseits trennt man durch die Sanktionen ostdeutsche Unternehmen vom überlebenswichtigen Absatzmarkt Russland. Andererseits werden in Mecklenburg und Brandenburg gerade jetzt die Rohre der Pipeline Nord Stream 2 für russisches Gas in die Erde gebracht, im Auftrag der westdeutschen Konzerne Wintershall und E.ON. Ich meine, wenn schon, denn schon, entweder Sanktionen, die für alle deutschen Unternehmen gelten, oder eben keine Sanktionen, auch für alle. Es wäre den Deutschen aber kaum zu vermitteln, dass man für politische Moral und Beistand für die Ukraine mit einem möglichen Boykott russischer Gaslieferungen auch höhere Energiepreise zahlen müsste. Also wird Nord Stream 2 weitergebaut. Doch den Ukraine-Konflikt wird man nicht über Sanktionen lösen können, sondern nur über Verhandlungen. Da würde ich mir vom deutschen Außenminister Heiko Maas einen ebenso aktiven Einsatz wünschen, wie gerade bei der Rettung des Atomabkommens mit dem Iran. Putin übrigens stören die Sanktionen offenbar kaum noch. Er orientiert sich wirtschaftlich neu nach China. Er braucht Investitionen, das Reich der Mitte neue Absatzmärkte. Das könnte ein Problem werden, nicht nur für die ostdeutsche, sondern gesamtdeutsche Wirtschaft.
Tim Herden kommentierte. Dass der russische Präsident nach außen genauso rigoros auftritt wie nach innen, ist kein Geheimnis. Und so war es auch nicht überraschend, als vor wenigen Tagen der russische Enthüllungsjournalist Iwan Galunow festgenommen wurde wegen angeblichen Drogenhandels. Viele solidarisierten sich mit dem Reporter. Die drei führenden Qualitätszeitungen des Landes erschienen gestern mit den gleichen Titelblättern die Schlagzeile »Ich bin, wir sind Iwan Galunow«. Das gab es so noch nie. Und jetzt kommt das Erstaunlichste an der Geschichte. Die russischen Behörden haben Galunow heute freigelassen. Birgit Fernig.
Jubel und Erleichterung. Wanja, Wanja rufen sie. Der russische Investigativjournalist Iwan Galunow ist auf freiem Fuß. 300 Journalisten sind dabei, als er am Abend das Gefängnis in Moskau verlassen darf. Galunow will weiterkämpfen. Das Einzige, was mich entschädigen könnte, wäre, wenn solche Willkür nicht mehr möglich wäre. Es war eine ungeahnte Welle der Solidarität, die letztlich dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft heute das Verfahren wegen Drogenhandels gegen den 36-jährigen russischen Journalisten eingestellt hat. Die Drogen waren ihm offenbar untergeschoben worden. In Russland ein beliebtes Mittel, kritische Stimmen mundtot zu machen. Tagelang fordern deshalb Journalisten aus dem ganzen Land seine Freilassung. Freiheit für den russischen Journalismus, schreibt diese junge Journalistin. Eine ganze Zunft läuft Sturm. Wir sind alle junge Journalisten und wollen darauf hinweisen, dass wir ein Problem mit Zensur in Russland haben. Sie blockieren unsere Recherchen ständig, so wie mit Ivan. Sie haben sich das doch alles nur aus den Fingern gesogen. Immer wieder deckt Galunow korrupte und mafiöse Strukturen innerhalb der russischen Polizei und des Geheimdienstes auf und zeigt deren Verbindung zur organisierten Kriminalität. Für die Internetzeitung Medusa mit Sitz in Riga enthüllt er nun, wie russische Beamte mit illegalen Geschäften bei Beerdigungen riesige Summen abschöpfen. Zu viel für die Behörden. Er landet nach einer Drogenrazzia im Gefängnis. Zunächst wird ihm der Zugang zu seinem Anwalt verweigert. Offenbar wendet die Polizei auch Gewalt an. Die Situation scheint aussichtslos, doch dann werden die dubiosen Polizeimethoden so sichtbar, dass sie schließlich nicht mehr tragbar sind. Der Kreml musste die Reißleine ziehen, meint der Politologe Andrei Kolesnikov. Er sieht einen Wandel in der Zivilgesellschaft. Die Machthaber hatten keine so große gesellschaftliche Resonanz erwartet und sie hatten nicht geglaubt, dass die Menschen so empfindlich auf die Polizeiwillkür reagieren würden, hinter der sie den Kreml vermuten. Der Fall Golunow wird zur Belastung für den Kreml. Wir sind Golunow, titeln synchron drei der wichtigsten russischen Tageszeitungen. Das ist noch nie passiert. Präsident Putin steht enorm unter Druck. Seine Popularitätswerte sind so niedrig wie noch nie.
Eigentlich dürfte das Tragen dieses Zeichens im Deutschland des Jahres 2019 nicht mehr nötig sein, weil es schlicht egal ist, wer wen wie liebt. In einer Gesellschaft, in der es Homosexuelle genauso gibt wie Heterosexuelle. Doch es ist auf den heutigen Tag 25 Jahre her, erst 25 Jahre, dass Paragraph 175 abgeschafft wurde, der Homosexualität unter Strafe stellte. Und bis auf den heutigen Tag ist es erlaubt, per Therapie Schwule und Lesben zu Heteros machen zu wollen, was ja voraussetzt, dass schwul und lesbisch sein eine Krankheit sei. Auch wenn es gar nicht so viele Eiferer gibt, die diesen Unfug anbieten, so ist es doch ein wichtiges Signal, wenn der Gesundheitsminister dies nun verbieten will. Christian Dekau und Claudia Drechsel berichten.
Sich selbst als schwulen Mann akzeptieren. Heute kann Bastian Melcher das. Für ihn eine große innerliche Freiheit, sagt er. Jahrelang hat er darum gerungen, hat versucht, durch vermeintliche Therapien heterosexuell zu werden. Genau solche Angebote sollen künftig verboten werden.
Das ist mir persönlich natürlich ganz wichtig, dass dieses Zeichen gesetzt wird. Und eben auch, dass anderen das nicht nochmal passieren muss, was mir passiert ist.
Dafür hat er sich auch in Berlin eingesetzt, der Kommission von Gesundheitsminister Spahn seine persönliche Geschichte erzählt und von den schlimmen Folgen versuchter Heilungen.
Deshalb braucht es aus meiner Sicht ein starkes Signal des Staates und damit eben auch in der Gesetzgebung, um Homosexuelle vor Pathologisierung, Diskriminierung, Stigmatisierung und damit vor Leid zu schützen.
Vor einigen Jahren noch wollte Bastian Melcher nur eins, nicht mehr schwul sein. Damals war er tiefgläubiger Christ in einer freien evangelischen Gemeinde und fühlte sich unter Druck. Er hat gebetet, Kurse besucht, Einzeltherapien, Gruppentherapien, einfach nichts half. Sein Tagebuch dokumentiert seine damalige Zerrissenheit.
Entweder ich will mein Leben Jesus geben und ewiges Leben bei Gott haben, oder ich will das tun, was mir gerade gefällt und mit Kevin leben. Natürlich habe ich mich für Jesus entschieden, aber nur unter Tränen.
Schließlich verspricht ihm ein Hamburger Arzt, seine Dämonen auszutreiben. NDR-Reporter haben vor einigen Jahren eine solche Behandlung mit versteckter Kamera gefilmt.
Hast du das gemerkt, dass da so eine Wolke rausgegangen ist? Mindestens ein Geist ist rausgegangen.
Vor den Folgen solcher Heilungsversprechen warnt auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie.
Das ist erstmal ein Versprechen, was vielleicht kurzfristig entlastet, aber sozusagen das befeuert, was der innerliche Konflikt dieser Menschen ist und etwas, was nicht eingehalten werden kann.
Bastian Melcher hatte damals immer wieder an Suizid gedacht. Trotz dieser Gefahren halten insbesondere religiöse Gruppen es für falsch, sogenannte Konversionstherapien zu verbieten.
Aber hier würde ich sagen, sollte man eher auf die positive Chance sehen und nicht auf die möglichen negativen Nebenwirkungen. Konversionstherapie ist ein breites Angebot. Das geht dann von Psychotherapie über Gestalttherapie, über Hypnotherapie, über einfache Seelsorge. Und das jetzt alles in einen Topf zu werfen, um es zu verbieten, halte ich für sehr vereinfacht.
Ihm sei eines Tages klar geworden, sagt Bastian Melcher, dass sich seine Homosexualität nicht abstellen lässt und dass er in Wahrheit gut damit leben kann. Das Therapieverbot habe auch symbolische Bedeutung.
Viele wissen gar nicht, dass es solche Versuche heutzutage noch gibt, dass eben die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass Homosexualität okay ist. Und das ist ein wichtiges Statement.
Bastian Melcher hofft, dass die sogenannten Konversionstherapien noch in diesem Jahr gesetzlich verboten werden.
Die evangelische Kirche in Deutschland will stärker gegen sexuellen Missbrauch in den eigenen Einrichtungen vorgehen. Damit beginnt die Nachricht mit Linda Zervakis.
Kurz vor dem evangelischen Kirchentag stellte heute in Hannover ein Gremium aus Bischöfen und Juristen Einzelheiten eines 11-Punkte-Plans vor. So soll unter anderem eine zentrale unabhängige Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet werden. Geplant ist zudem eine bundesweite Untersuchung zum Missbrauch in evangelischen Einrichtungen. Bislang sind etwa 600 Fälle bekannt geworden, Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus. In Stockholm haben heute Deutschland und 15 weitere Länder, die selbst keine Nuklearwaffen besitzen, über Strategien zur atomaren Abrüstung beraten. Außenminister Maas betonte, es müsse alles getan werden, um eine weitere Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Dazu gehöre auch das Atomabkommen mit dem Iran. Die Runde der Außenminister betonte, ein neues nukleares Wettrüsten müsse auf jeden Fall verhindert werden. Mehr als 150 Millionen Jungen und Mädchen weltweit müssen arbeiten, damit die Familie überleben kann. Das ist fast jedes zehnte Kind, wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF berichtet. Fast die Hälfte von ihnen arbeite unter ausbeuterischen und gefährlichen Bedingungen. Besonders betroffen sind demnach Kinder in Afrika und Asien. Nötig sei daher ein stärkerer Kampf gegen Kinderarbeit, betonte UNICEF anlässlich des morgigen Welttags gegen Kinderarbeit. Deutschlands Top-Konzerne verlieren offenbar beim Wachstum den Anschluss an die Weltspitze. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young wurden sie im vergangenen Jahr vor allem von der Konkurrenz aus den USA und Asien abgehängt. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Wenn es grundsätzlich um die Rolle hiesiger Firmen im internationalen Vergleich geht, dann stehen deutsche Unternehmen nicht gut da. 44 Vertreter aus Deutschland finden sich unter den Top 1000 Konzernen. Zum Vergleich, in den USA sind es fast 300, aus Asien kommen mehr als 300. Sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn sehen hiesige Unternehmen nicht besonders gut aus. Im Gegenteil, die Kluft wird größer. Deutsche Unternehmen liegen hinten. Europa insgesamt hält mit seinen Unternehmen noch gut mit, aber mit Abstand Sieger sind die USA und China. Internationale Handelskonflikte schaden dem Wirtschaftswachstum. Besonders hart trifft dies die deutsche Wirtschaft, denn sie lebt vor allem vom Export.
Knapp zwei Wochen nach dem Bootsunglück auf der Donau in Budapest ist das gesunkene Ausflugsschiff geborgen worden. Vier weitere Leichen wurden gefunden, darunter die des Kapitäns, so die Polizei. Die Hablini war am 29. Mai von einem größeren Kreuzfahrtschiff gerammt worden. Dabei kamen mindestens 24 Menschen ums Leben, 7 Passagiere überlebten.
Präsident Trump hat sein Versprechen wahrgemacht. Die USA erleben einen Wirtschaftsboom, wie es ihn lange nicht gab. Doch dieser Boom erreicht längst nicht alle Amerikaner, auch die nicht, die ein besseres Leben am allermeisten bräuchten. Jedes fünfte Kind in Amerika gilt als arm. Das ist die höchste Kinderarmutsrate in der westlichen Welt. Viele sind obdachlos, doch aus Angst, von ihren Kindern getrennt zu werden, versuchen die betroffenen Eltern verzweifelt, irgendwo unterzukommen, in Notunterkünften oder bei wechselnden Bekannten auf der Couch. Auch in Amerikas berüchtigstem Obdachlosenviertel in Los Angeles wächst die Zahl der Familien ohne Bleibe. Verena Bünden mit einer Reportage aus Skid Row, dem Slum der Übriggebliebenen.
Wer hier auf dem Bürgersteig lebt, ist auf dem Tiefpunkt angekommen. Das Elend der Obdachlosen in den USA. Kein Ort zeigt es so wie Skid Row. Auch Chanel Johnson muss sich hier behaupten und behält ihre Kinder auf dem Schulweg ganz nah bei sich.
Manchmal ist das wirklich hart. Viele hier sind auf Drogen. Man muss aufpassen. Für die Kinder ist das schlimm, das alles zu sehen.
Wegen Krankheit verlor Chanel zuerst ihren Job und dann ihre Wohnung. Jetzt lebt sie in einer Notunterkunft, als eine von vielen. Officer Dean Joseph arbeitet seit 21 Jahren in Skid Row. Die Obdachlosen vertrauen ihm. Ohne den Polizisten könnten wir hier nicht drehen. Zu gefährlich. Neben den Junkies, den Alten und den psychisch Kranken sieht Joseph immer mehr Kinder in diesem Brennpunkt. Ein Drittel aller Obdachlosen in den USA sind inzwischen Familien.
Hier draußen erleben die Kinder Menschen, die Sex auf dem Bürgersteig haben, Heroinspritzen, Spice rauchen, dessen giftige Dämpfe gefährlich für sie sind. Auf dem Schulweg müssen die Kinder aus der Notunterkunft hier durch. Wie belastend ist das alles für die Psyche eines Kindes, hier leben zu müssen?
In der Notunterkunft teilt sich Chanels Familie einen Raum mit weiteren Parteien. In dieser Tasche ist das, was von Nataljas Kinderzimmer übrig geblieben ist. Die ganzen Möbel, die meisten Sachen der Familie, alles musste auf den Müll.
Das ist sehr belastend. Die Kinder verstehen nicht, warum wir hier sind. Ich versuche ihnen das jeden Tag wieder zu erklären. Mein Sohn ist jetzt immer so wütend. Meine Tochter ist sehr gereizt und verängstigt.
Natalia, wie ist das Leben hier für dich, nachdem du dein Zuhause verloren hast?
Tja, wie ist das hier? Ich kann nicht nach draußen gehen. Das ist ein bisschen wie ein Gefängnis.
It's like a prison here a little bit, but
aber manchmal haben wir auch Spaß.
Manchmal ist die Not der Familien so groß, dass sie hier die Turnhalle belegen. Erst neulich musste Kitty Davis Walker in der christlichen Notunterkunft wieder zusätzliche Matratzen für 200 Menschen aufbauen lassen. Seit der Finanzkrise 2008 kommen die obdachlosen Familien in Wellen, Tendenz steigend.
Rents have been going up so much.
Die Mieten sind so stark hochgegangen. Aber selbst wenn sie nur ein bisschen klettern, die Löhne sind einfach nicht entsprechend mitgestiegen. Die Menschen arbeiten und verdienen dennoch nicht genug, um ein Dach über dem Kopf zu behalten.
Einmal im Monat aber verwandelt sich das Dach der Notunterkunft in einen magischen Ort. Für Kinder, die so weit weg sind von einer heilen Welt. Mary Davis hat ihren Beruf aufgegeben und eine Gruppe gegründet, die eine Riesenparty für die Geburtstagskinder des Monats organisiert und für alle obdachlosen Familien hier.
Da war mal ein 9-jähriges Mädchen. Wir haben alle Happy Birthday für sie gesungen und sie fängt an zu weinen. Ich bin hingerannt, habe sie gefragt, alles in Ordnung? Und sie sagt, ja, ich bin so glücklich. Das ist die erste Geburtstagsparty in meinem ganzen Leben.
Chanel und Natalia sind beeindruckt. Die Party vor der glitzernden Skyline von Los Angeles scheint wie losgelöst vom Elend der Straße. All die schlimmen Erinnerungen haben vorübergehend Pause bei den Familien, die eben noch so abgekämpft waren.
Das ist ein tolles Event. Alle helfen mit, dass es Spaß macht und die Zeit hier für die Kinder erträglicher wird. Sie haben so viel Freude und es lenkt sie davon ab, was hier sonst läuft.
Was ist das Beste an der Party, frage ich Cameron.
Das Essen, die Tiere und die vielen Lichter.
Am Ende singen alle zusammen Stand By Me, Halt zu mir. Ein seltener Moment über den Dächern von Skid Row. Ein Moment, an dem diese Familien wirklich unbeschwert sein können. Morgen werden sie sich wieder unten auf der Straße behaupten müssen.
Und bevor wir gleich noch zum Fußball kommen, gehen wir erst noch zum Wetter und zu Claudia Kleiner. Claudia, in der vergangenen Nacht gingen in einigen Regionen Gewitter und Starkregen auf uns nieder. Bleibt das so bei dieser unruhigen Wetterlage?
Ja, Karen, zumindest die kommende Nacht wird nochmal ähnlich heftig ausfallen. Auch jetzt im Augenblick haben wir es mit heftigen Gewittern zu tun. Zum Teil ist schon eine ganze Menge Regen gefallen. Hier auf dem Radar sieht man das sehr schön. Zog aus Süden herein, da wo es heute nochmal heiß wurde, die heftigsten Schauer und Gewitter. Zum Beispiel Jessen an der Elster, rund 4 Zentimeter große Hagelkörner. Eine Sturmböe in Holzdorf, 83 Kilometer. Und Elstra bekam am Abend jetzt in einer Stunde 37 Liter. Man sieht hier diese dicken Wupsel, die bringen auch jetzt im Moment noch kräftige Schauer und Gewitter von Leipzig zum Beispiel bis westlich von Berlin. Die ziehen relativ nach Norden. Das heißt, Berlin selbst wird es wohl gar nicht mal so besonders noch im Osten treffen, aber der Westen im Augenblick betroffen. Das heißt, die gesamte Osthälfte, überall, wo es heute noch mal sehr heiß wurde, da sind auch in den nächsten Stunden noch heftige Regengüsse, zum Teil Sturmböen, Hagel und auch starker Regen möglich. Dann wird sich das Ganze mehr und mehr beruhigen. Jetzt in der Nacht aber eben noch auch weiter nach Norden ziehen, Richtung Schleswig-Holstein und zur Ostsee Gewitter. Nach Westen hin nur ab und zu ein bisschen Regen. Und die Temperaturen morgen meist so zwischen 11 und 20 Grad. Das heißt, nach Westen hin ein bisschen kühler als nach Osten, wo es auch tagsüber heute deutlich über 30 Grad gab. Morgen Vormittag dann erneut die ersten Schauer und Gewitter. Schon im äußersten Süden nach Norden hin ziehen die letzten ab. Zwischendrin aber auch längere sonnige Abschnitte. Und von Westen her kommt dann im Laufe des Nachmittags häufiger die Sonne raus, da ja in den letzten Tagen keine großartige Gewittergefahr war. Es war meist trüb mit Regen. Da wird es dann morgen sonniger und am Nachmittag auch morgen wieder ein ähnliches Spiel wie heute. Das heißt, von Niederbayern rauf bis zur Ostsee, bis nach Schleswig-Holstein zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Und bei Einzelnen ist da auch wieder Unwetterpotenzial nicht ausgeschlossen. Denn auch morgen große Temperaturunterschiede. In der Osthälfte 30 bis 34 Grad. Im Westen jetzt schon langsam steigende Temperaturen. Meist 20 bis 23 Grad. Der Wind, abgesehen von diesen Gewitterböen, ist ja meist nur schwach, dreht sich um so ein kleines Tiefdruckgebiet über der norddeutschen Tiefebene. Und aus Südwesten kommt dann meist im Süden, da dann auch mal etwas kräftigere Böen. Donnerstag und Freitag eher sonnig, deutlich wärmer. Einzelne Schauer und Gewitter sind auch da möglich. Am Freitag kommen die aus Südwesten, beziehungsweise auch in Schleswig-Holstein dann nachmittags. Zumindest hier und da mal Regengüsse und Blitz und Donner.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und mir bleibt noch das Ergebnis des EM-Qualifikationsspiels Deutschland gegen Estland zu verkünden. Da gewannen die Deutschen mit sagenhaften 8:0. Ja, und das war's von uns für heute. Hier folgt jetzt in der Reihe Filmdebüt im Ersten der Spielfilm Mängelexemplar, die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Sarah Kuttner. Um 0.30 Uhr hat Konstantin Schreiber im Nachtmagazin frische Nachrichten für Sie. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, schönen Abend.